Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. In dieser Folge spreche ich mit Paul Johannes Baumgartner, vielen bekannt als eine sehr präsente Stimme im deutschen Radio. Wir reden über seinen Weg ans Mikro, über die Wirkung von Sprache und Stimme, über Rhetorik als Führungstool und vor allem über seine Leidenschaft, positive Psychologie und Positive Leadership. Natürlich geht's auch um seine Bücher, um Affen im Kopf und echte Unternehmenskultur. Eine inspirierende und persönliche Folge. Viel Spaß beim Hören.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Paul, schön, dass du heute da bist. Es freut mich wirklich sehr, dass du dir in deinem sehr stürmischen Alltag Zeit genommen hast, dass du heute in Gmund am Tegernsee sitzt. Wie geht's dir denn?
Sehr, sehr gerne. Erste Frage, wie geht's? Mir geht's gut, bevorzugt gut und ja, es geht mir wirklich gut.
Das ist super. Strahlst du aus?
Ja, wie soll es anders sein, wer durch deine Räumlichkeiten hier geht, wer da nicht strahlt, mit dem stimmt was nicht, glaube ich.
Ja, das ist schön. Das ist immer schön, wenn wir das hören, das freut uns sehr. Du, Paul, wir haben uns kennengelernt beim Freddy.
Genau.
Also der ein oder andere hat vielleicht den Podcast mit Freddy sich schon angehört, Freddy Krämer. Da habe ich die Sprecherherren. Du hast einen Vortrag gehalten und ich habe es da vorher gerade gesagt. ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der so mit Worten umgekommen, ich glaube, der so weiß, wie er wirkt. Kannst du mir vielleicht einmal erklären, wie das dazu eigentlich gekommen ist? Wie hast du in deinem Leben so den Weg da hingefunden, dass dir das so packt hat, dass dir das so interessiert?
Also zum einen freut es mich natürlich, wenn es so ankommt. Vielen Dank, Markus. Und zum anderen, mich hat Sprache schon immer interessiert, obwohl ich eigentlich aus der introvertierten Ecke komme. Also ich bin im tiefsten bayerischen Wald geboren. Bei uns im Ort war jetzt Kommunikation, stand jetzt nicht so wahnsinnig hoch im Kurs, muss man sagen. Aber ich wusste als 14-Jähriger, dass ich zum Radio möchte. Mhm. Also Ursprung meiner Tätigkeit ist ja die Radiomoderatorentätigkeit bei Antenne Bayern. Und wusste aber schon, dass ich da vielleicht ein paar Skills oder ein paar Interessen entwickeln muss, um beim Radio landen zu können. Und daher kommt das vielleicht. Ich habe vorher angefangen zu schreiben. Also ursprünglich habe ich lieber geschrieben als gesprochen. Mhm. Bei der Passauer Neuen Presse, aber dann kam eben der Ruf zur Antenne und da hat sich dann, wahrscheinlich hat sich ab da verselbstständigt.
Ja, es ist spannend, gell? Weil die meisten Leute, die werden die wahrscheinlich genau daher kennen, von einem gewissen Sendeplatz von Antenne Bayern. Aber nehmen wir uns mal ein bisschen so mit, wie bist denn da dazu gekommen, weil es ist ja jetzt halt eher selten so, dass sie die wahrscheinlich, die treffen, die singen die und sagen, da jetzt wärst du eingesetzt, du super Stimme, jetzt leg mal los.
Davon träumen wir alle natürlich, dass wir über kurz oder lang entdeckt werden, sowas natürlich nicht. Ich habe die Leidenschaft fürs Radio damals entwickelt, bevor ich mich dann 2002 neu ausgerichtet habe, kommen wir bestimmt später noch dazu, aber ich habe die Leidenschaft fürs Radio entwickelt, weil ich aus der Ära Gottschalk und Jauch komme. Mhm. Die haben damals beim Mitbewerber, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, haben die so Übergaben gemacht. Der eine ging aus seiner Sendung, der andere kam in seine Sendung und diese Übergaben waren für damalige Zeiten legendär. Und es war wirklich so, dass ich nach der Schule nach Hause gekommen bin, meinen Schulranzen in die Ecke gepfeffert habe und was gemacht habe, was heute natürlich keiner mehr macht. Aber ich bin bewusst vors Radio, gezielt vors Radio eingeschaltet, weil ich bei diesen Magic Moments dabei sein wollte. Und da ist die Spur gelegt worden und bin dann mit 14 Jahren zu meinen Eltern gedackelt und habe gesagt, Mama, Papa, ich will Radiomoderator werden, war also total begeistert davon und habe aber festgestellt, meine Eltern teilen die Begeisterung in diesen Sekunden weniger, weil sie ja lieber was Solides für ihre Ansicht, was Solideres haben wollten. Aber habe dann bei uns im tiefsten bayerischen Wald, da komme ich ursprünglich her, in der Abstellkammer mein erstes Sendestudio aufgebaut, nachdem ich groß rausgetrötet habe, dass ich Radiomoderator, den Beweis musste ich liefern.
Ja, klar.
Und habe dann das erste Sendestudio aufgebaut in der Abstellkammer zwischen Teppichklopfer, Sidolin streifenfrei und den Beruhigungstabletten meiner Eltern, die völlig aus dem Häuschen waren. Was
haben sie die wegen dir braucht?
Ja, natürlich. Und habe da meine, also mit Plattenspieler, mit Mikrofon, Doppelkassettendeck, die jüngeren Podcast-Hörer unter uns müssen nochmal googeln wahrscheinlich, was ein Doppelkassettendeck ist. Die etwas Älteren wissen das und ich habe gebrannt dafür und habe da meine ersten, in Anführungszeichen, Sendungen gefahren. Und ja, da war der Zug in der Spur, dann eine Station in Landshut noch eingelegt. bei Radio Draußen ist auch eine tolle Station. Und dann eben seit über 30 Jahren jetzt bei Antenne Bayern in der Moderation.
30 Jahre
ist das ja schon. Und ich könnte nicht mal sagen, wo die Zeit geblieben ist. Aber ich glaube, wenn jemand was macht, was überwiegend Spaß macht, dann vergisst man einfach die Zeit. Es scheint immer spannend gewesen zu sein. Es war immer abwechslungsreich, weil sonst wäre ich da wahrscheinlich keine 30 Jahre geblieben oder der Sender hätte mich auch keine 30 Jahre ertragen. Das ist die andere Sichtweise auf die Dinge.
Fand ich ganz spannend, weil in der Vorbereitung auf den Podcast redst du ja mit ein paar Leuten und das ist so lustig, weil ich habe keinen einzigen getroffen, der irgendwie, oder andersrum, jeder hat sofort ein Grinsen im Gesicht gehabt. Ein oder andere hat gesagt, ah, der Baumpaul. Ja. die waren aber alle unglaublich positiv und, wie gesagt, haben sofort eine positive Verbindung dazu gehabt. Weil am Ende ist es ja wirklich so, du begleitest ja Menschen über einen sehr, sehr langen Zeitraum immer wieder und ständig und dann doch irgendwie mit einer echt guten Laune oft, also meistens immer eigentlich. Also ich hätte es noch nie anders mitgekriegt.
Ja, ich habe natürlich auch meine Launen, also eine Mischung zwischen dem schnurrenden Kater und dem missgelaunten Katzenvieh kann ich schon auch sein. Aber überwiegend, also der Direktor an der Schule in Landshut, ich habe mein Abi nachgebaut über den zweiten Bildungsweg an der Berufsoberschule, der hat zum Abschluss was sehr Schönes gesagt. Ich habe das gar nicht so gesehen, aber so hat er mich gesehen, der hat gesagt, Paul ist ein auffälliger Schüler. Auffällig ist, dass er immer gut gelaunt ist. Mhm. Und das ist vielleicht auch eine gute Voraussetzung, um das zu machen, was ich ja machen darf. Also einerseits die Moderation, andererseits die Vorträge. Pessimisten gibt es genügend, glaube ich. Was wir wieder mehr brauchen, sind Propheten des Optimismus, denn Propheten des Pessimismus, weil ja, Jammerer braucht man nicht noch mehr, glaube ich.
Das stimmt. Das stimmt. Jetzt ist ja so, wenn du Radio machst, so ähnlich wie jetzt im Podcast auch, du hast ja nicht groß die Möglichkeit, irgendwie mit deinem Körper zu wirken oder mit deiner Ausstrahlung jetzt in dem Sinne, dass dich jemand sieht. Wie hast du das gelernt oder was hast du für Techniken entwickelt, dass du über deine Stimme den Menschen so mitnehmen kannst? Oh, Stimme, Rhetorik, was auch immer, was da alles mit reinspielt.
Kommunikation natürlich ein super spannender Bereich. Kommunikation ist alles und ohne Kommunikation ist alles nichts. Das ist in deinem Bereich so, das ist bei Klopp, also bei Fußballtrainern so. Ich glaube, das ist wirklich überall. Wenn man so gar nicht kommunizieren könnte, auch als Führungskraft, dann wäre man nicht an der richtigen Position. Also ich musste mir das Ganze ein bisschen erarbeiten. Bei mir ging es eigentlich los mit dem Thema Stimme, weil ich eben als Kind des Bayerischen Waldes, als Dorfkind jetzt nicht wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, Ahnung hatte von Stimme. Ich habe starken Dialekt gesprochen, was ja normal ist, ne? Das ist ja was mit der Identität zu tun. Aber ich wusste genau, also mit dem Dialekt wird es vielleicht für den Hörer in Nordbayern oder auch in Oberbayern schwierig. Und deswegen habe ich Stimmunterricht, relativ schnell Stimmunterricht bekommen. Und wenn du dich mit Stimme auseinandersetzt, setzt du dich zwangsläufig auch mit Körpersprache auseinander, weil die Körpersprache der Turbo ist für die Stimme. Also wenn, ich fuchtel jetzt nicht rum, auch jetzt bei dem Podcast nicht, wie eine losgelöste Windmühle, aber zum Beispiel, wenn ich meinen Hörern, wenn ich gute Fahrt, ich mache den Verkehr im Studio bei Antenne Bayern, wünsche den Hörern gute Fahrt, dann salutiere ich. Also ich schicke so ein gute Fahrt, also koartikuliere die Botschaft, weil dann die Stimme nochmal mehr Wumms bekommt, wenn du koartikulierst, wenn du also die Körpersprache mit dazu nimmst. Und der Zusammenhang allein, auch bei den Stimmtrainings oder bei den Präsentationscoachings, der Zusammenhang allein schon, okay, Körpersprache ist der Turbo für die Stimme, Körpersprache ist der Turbo, wenn körpersprachlich nichts passiert, wenn ich dastehen würde wie Modell nasser Regenwurm, also gar keine Spannung hätte, dann passiert halt stimmlich auch in den seltensten Fällen was.
Hast du dir das selber beigebogen oder hast du da wirklich dir auch viel Hilfe geholt?
Also bei der Stimme brauchte ich Hilfe, das hätte ich in 100 Jahren nicht hinbekommen und der Rest kam dann irgendwann mal von selber eigentlich.
Jetzt konnte ich mir, wie gesagt, ich war selber nur zu Interviews mal im Radio, aber wird das quasi dann vom Sender gefördert oder kümmerst du dich da selber drum?
Also meine Stimmtrainerin, leider lebt sie nicht mehr, die Adelheid May war am Konservatorium in München, ganz, ganz tolle Frau, ganz, ganz tolle Psychologin auch, weil Stimme natürlich immer was mit der Psyche zu tun hat. Da hat sich der Sender drum gekümmert, das war in Landshut Radio Trausnitz. Also Alle Moderatoren haben also diese Stimmtraining angeboten bekommen. Das war jetzt nicht so, dass sie mir den hoffnungslosen Fall gesehen haben und gesagt haben, also wenn einer Stimmtraining braucht, dann Baumgartner.
Wir alle haben der das, mit dem brutalen Dialekt.
Ja, genau. Wir alle haben das bekommen. Und zum Thema Psyche und Stimme, es gibt einen linearen Verlauf. Also man sagt ja, die Stimme ist das Spiegelbild. Die Stimme ist das Spiegelbild der Seele. Mhm. Also wenn du gut drauf, kann jeder, der jetzt uns zuhört oder uns zuschaut, kann da mal drauf achten. Also wenn du gut drauf bist, hörst du es. Wenn du schlecht drauf bist oder wenn ein Mensch schlecht drauf ist, dann hört man es auch relativ schnell. Und jetzt kommt es aber wieder im professionellen Umfeld, also gerade bei den Vorträgen oder bei der Moderation oder auch bei den Seminaren. Du musst natürlich da sein und präsent sein. Also deine Kunden, deine Zuhörer, die können nichts dafür. Wenn du vielleicht schlecht drauf bist, bist du geschult, kannst du tricksen. Im positiven Sinne aller Sinne. Im Sinne eines positiven Miteinanders mit den Hörern, weil die haben es verdient mit guter Stimmung. Oder sie hätten es nicht verdient, mit Menschen konfrontiert zu werden, die schlecht drauf sind.
Das macht dann einen Profi aus, gell?
Naja, schau, Morgenmoderator. Ich habe letztes Mal mit unserem Morgenmoderator gesprochen. Der macht es seit über 35 Jahren. Der geht um 9 ins Bett, trinkt keinen Tropfen Alkohol, steht um 3 in der Früh auf. Obwohl 4 Uhr auch noch reichen würde, weil seine Sendung um 5 Uhr beginnt. Aber dem scheint auch nicht immer die Sonne aus dem Hintern zwangsläufig. Ne? Aber er weiß, was er tun kann, auch technisch tun kann, aber auch vom Mindset her tun kann, damit eben als offen, positiv und sympathisch empfunden wird. Weil das ist ja die Jobdescription bei einem Radiomoderator in der Morningshow. Ernst, seriös, kompetent natürlich, aber er ist auch Entertainer und da braucht es halt auch den Stimmklang dazu.
Ja, und am Ende ist es ja tatsächlich das, was du gesagt hast, du möchtest ja Positivität im Endeffekt vermitteln. Ich meine, du, eben Stimme ist im Endeffekt dann dein Arbeitsgerät, ja schon fast. Das war ja tatsächlich schlimm, wenn jede Stimmung, die du gerade hast, auf den Zuhörer überspringen würde. Aber dazu jetzt auch so ein Thema, das hat ja viel mit Mindset zu tun. Du hast das gerade angesprochen. Wie machst du das jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, du jetzt gehst zu einem Vortrag zum Beispiel, du hast jetzt, was weiß ich, wie viel 100 Leute gleich da, aber vorher hätte ich gerade fast jemand vom Radl runtergefahren. Da gibt es ja jetzt Menschen, die rumpeln dann rum sehr zwider, sehr emotional. Wie kriegst du das hin, wenn mal irgendwas Emotionales ist, dass du sagst, okay, du, jetzt fahre ich mich runter, jetzt bringe ich mich in die Stimmung. Hast du da ein Mittel an sich oder ist das immer was anderes?
Ja, da gibt es ein Mittel, das heißt Testosteron. Oder Adrenalin, nicht Testosteron, Adrenalin. Adrenalin ist ein Teufelszeug. Mhm. Also ich bin schon zu Vorträgen gefahren, das war wirklich unfassbar, das ist jetzt vor einem Jahr gewesen, da habe ich keine Stimme gehabt. Mhm. Am Vorabend, ich telefoniere mit dem Veranstalter und sage, Thomas, ich habe keine Stimme und morgen aber komplett eine Führungsmannschaft, 3 Stunden und dann nochmal 700 Mitarbeiter von der Bank waren das, zum Thema das Geheimnis der Begeisterung im Vortrag. Und er sagt, Paul, das kannst du mir nicht antun. Du kommst, komm bitte auf alle Fälle. Wir haben die Location gebucht, wir haben einen Bus-Shuttle, das ist mit einem wahnsinnig großen Aufwand verbunden. Und ich sage, ja gut, dann komme ich halt. Und das war wirklich unglaublich, wie der Körper dann funktionieren kann, wenn es drauf ankommt, weil ich war dann vor den Führungskräften und die Stimme war plötzlich da. Und klar, wenn dann 700 Leute vor dir sitzen, bei dem großen Vortrag dann nach dem Führungskräfteseminar, wenn 700 Leute vor dir sitzen, wenn das mit mir nichts mehr macht oder wenn das mit dem Körper nichts mehr macht, dann hast du sowieso ganz andere Probleme, glaube ich.
Dann bist verkehrt. Ne?
Und vom Mindset her, ich muss dazu sagen, ich bin wahnsinnig privilegiert, weil ich das machen darf, was ich am besten kann.
Was du am besten kannst oder was du am liebsten tust?
Ja, das ist nicht immer dasselbe. Ja. Ne? Also wer mich schon mal tanzen hat sehen, der weiß, also, da liegen jetzt meine Stärken nicht unbedingt. Ne? Ich kann das aber vielleicht leidenschaftlich das machen, aber ich bin ein mieser Tänzer. Eine Mischung davon, würde ich mal sagen.
Ja. Super. Ich finde das unglaublich spannend. Hast du jetzt im Vortrag oder wenn du Sendung moderierst, hast du Rituale zum Beispiel, die du immer wieder durchgehst? Also ich gebe dir ein Beispiel, ich habe das als Leistungssportler gehabt, bei mir war das immer derselbe Ablauf. Ich habe gewusst, okay, da ist Rennen und das hat bei uns angefangen, 2 Tage, 3 Tage vor dem Rennen mit Carboloading. Gefühlt hat der Körper immer gewusst, was los ist Und das hat sich zum Renntag dann immer komplett anders angefühlt. Und ich habe in Leistungsbereiche gehen können, da habe ich im Training nie neige können. Mhm, und das hat sich aber auch nicht so angefühlt. Ich glaube, im Training war ich umkippt und war einfach am Boden gelegen. Mhm. Gibt es da sowas bei dir, was die in diese Stimmung bringt?
Also was ich jetzt seit ungefähr einem Jahr mache, das ist, sind bewusste Atemtechniken. Mhm. Also ich bin ein großer Freund von Atemtechniken nach Wim Hof. Mhm. Ich weiß, er ist nicht unumstritten, aber das hilft mir. Mhm. Und das sind Routinen, die dauern dann 15 Minuten. Klar, du bist dann nachher high, so ein bisschen, weil du deinen Körper ja permanent in die Sauerstoffüberversorgung erstmal bringst und dann in die Sauerstoffunterversorgung bringst. Aber das wirkt bei mir als Stimmungsaufheller, das motiviert mich dann auch und dann bin ich wirklich wach, dann bin ich im Hier und im Jetzt.
Ja, super. Ich finde, das ist ein super Tipp tatsächlich. Mir hat es auch sehr, sehr geholfen, immer in Phasen, wo ich mich sehr, sehr, sehr konzentrieren musste. Mhm. Mache ich das immer generell mit Ruheatmung. Also wir haben jetzt auch vor kurzem die Brigitte Schmalzl da gehabt, Atemphysiotherapeutin, die ganz viel mit Profisportlern arbeitet. Die hat mir auch mit der Atmung geholfen, dass ich da auch reinkomme. Das ist ganz, ganz spannend.
Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Meine Lebensgefährtin belächelt mich immer ein bisschen oder macht einen großen Bogen um mich, wenn ich diese Atemübung mache, weil das klingt natürlich schon gewöhnungsbedürftig, also diese schnellen, heftigen Atemstöße, ne? Und dann läufst auch blau an mitunter, wenn du die Übung nicht, das ist auch kein schöner Anblick, aber weil wir vorher über das Thema Stimme gesprochen haben, es geht ja mit der Atmung los und eines meiner Lieblingsbücher, darf ich das sagen hier an der Stelle,
ja,
James Nestor, Breath, das war wirklich ein Game Changer. Ich habe das von Patrick Kühnen geschenkt bekommen, vom ehemaligen Tennisprofi, völlig random, am Rande einer Geburtstagsfeier hat er mir dieses Buch mitgebracht. Und ich habe das gelesen und fand das total spannend und kann das wirklich jedem nur empfehlen. Auch beim Thema Stimme, das Unterfangen, wirkungsvolle Stimme steht und fällt mit der richtigen Atmung. Mhm. Viele haben die Stressatmung, die Stauatmung. Es ist ungesund. Es ist für alle am Prozess Beteiligten ungesund. Für denjenigen, der die Stimme hat oder die Stressatmung hat, aber auch für den, der zuhören muss. Ja. Weil die Stimme sich gar nicht entfalten kann, weil sie gar keine Wärme entwickelt, weil sie gar keine Power entwickelt. Also allein schon deswegen auch, wenn vielleicht der ein oder andere, der heute am Thema Stimme interessiert ist, sich da ein bisschen optimieren und sich ein bisschen schlau machen möchte, Zwerchfellatmung ist die entscheidende Atmung. Ist es beim Sport genauso bei dir gewesen? Zwerchfellatmung, hast du viel mit Atmung auch gemacht zu dem?
Zum Schluss raus und bei mir war es total krass, weil wir haben innerhalb von 3 Wochen 10% meiner maximalen Radleistung erhöht. Nur mit der richtigen Atmung. Innerhalb von 3 Wochen.
Dem gibt's und nicht.
Dem ich habe den Sport echt lang gemacht.
Ja klar, logisch.
Aber du wärst lacher. Tatsächlich nicht nur im Leistungssport jetzt an sich per se die Leistung. Wenn wir mit der Atemgasdiagnostik unsere Klienten messen, die Atmung hat einen Wahnsinnsauswirkung auf den Zuckerstoffwechsel, Fettstoffwechsel, auf die Sauerstoffaufnahme, auf die Säurebildung. Es ist unglaublich. Mhm. Und der erste direkte Weg ins zentrale Nervensystem, wir können Sympathikus, Parasympathikus ansteuern, der allererste und einzige Weg, der direkt reingeht. Ja. Also das um die Wichtigkeit, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Also
ja, und wir sind alle so gestresst und kommen in die Kurzatmung und wundern uns, wenn wir die 10 Treppenstufen nicht mehr hochkommen, ohne dass wir komplett außer Atem sind. Also das ist wirklich, also wenn mich jemand fragen würde, was würdest du mir denn für eine Empfehlung mitgeben? Also was war für mich so ein Game Changer, würde ich sagen, das Thema Atmung. Mhm.
Ja, können wir uns Hand geben.
Ja, können wir. Ja. Brüder im Geiste sozusagen. Ja,
auf alle Fälle. Ja. Paul, ich habe es ja vorher gesagt, mit deiner Stimme und mit deiner Art bringst du Menschen ja ein Grinsen ins Gesicht. Jetzt, du befestigst...
Nicht immer, wollte ich gerade sagen, aber ich warte, was kommt.
Zumindest in der Öffentlichkeit. du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema positive Psychologie und Positive Leadership. Wie ist dazu gekommen?
Das hat mir beschert Corona, weil zu Beginn von Corona mein Geschäft war immer Präsenz, also mein Businessmodell, wenn man so möchte, war immer Präsenz und dann kam Corona und dann war wirklich from hero to zero, weil es gab keine Präsenzveranstaltungen mehr. Im ersten Moment war ich traurig, habe wahnsinnig viel virtuell abgefedert, haben wirklich gute Geschäftsjahre auch gehabt, weil eben die Vorträge, die Seminare ins Netz gewandert sind, also in Livestreams gewandert sind. Aber ich habe was gehabt, mehr Zeit. Und ich war so froh, weil ich mich wieder mit neuen Dingen beschäftigen konnte. Das klingt blöd, gell? Eigentlich kann man ja sagen, hey, wenn du schon ein Thema gefunden hast. Das war das Thema Das Geheimnis der Begeisterung, was als Vortrag immer super gelaufen ist, auch als Buchtitel sich super verkauft hat. Aber ich konnte mich irgendwann mal selber nicht mehr hören. Mhm. Und ich wusste es gar nicht, dass, warum ich mal mit Widerständen dann zu den ein oder anderen Vorträgen gefahren bin. Auf der Bühne war es in Ordnung, aber irgendwas hat gefehlt. Und dann habe ich eine Bekannte getroffen, die war mal bei mir im Präsentationsseminar, und ich sage: Katharina, was machst du denn gerade so? Und sie erzählt mir von positiver Psychologie. Mhm. Und alles, was sie mir erzählt hat, bei jedem Satz, bei jeder Information, die sie mir gegeben hat, habe ich genickt und habe gesagt: genauso sehe ich es auch. Mhm. Genauso sehe ich es auch. Genauso sehe ich es auch. Also offensichtlich habe ich mich mit dem Thema schon beschäftigt, bevor ich das Framing hatte. Bevor ich wusste, dass es die positive Psychologie gibt. Und die positive Psychologie, das ist kein Shishi, das ist kein wir nehmen uns an den Händen, tanzen ums Lagerfeuer und singen romantische Lagerfeuerlieder ab, sondern positive Psychologie ist eine Ergänzung zur klinischen, also zur pathologischen Psychologie. Seligman, Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie, war einer der führenden Depressionsforscher in den USA und hat irgendwann mal gesagt: Es ist gut, wenn wir Menschen von -10 auf 0 bringen, also wirklich Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, die überhaupt nicht mehr am Leben teilhaben wollten. Es ist gut, wenn wir Menschen von -10 auf 0 bringen, aber es ist doch eigentlich eine vertane Chance, wenn wir die Menschen bei 0, wenn wir sie so weit eingestellt haben, unterstützt haben, wenn wir sie da ihrem Schicksal überlassen. Wie cool wäre es denn, wenn es eine ergänzende Disziplin gäbe, die da bei der 0 ansetzt und Menschen von 0 auf +10 bringt? Und das war die Geburtsstunde der positiven Psychologie, also eine Ergänzung zur klinischen, zur pathologischen Psychologie. Und das hat mich so geflasht, auch als Konzept auch so geflasht, weil er recht hat, der Seligman. Also, und ja, genau. Und das hat mich zum Thema gebracht, und das, die positive Psychologie hat mich dann eben, also die Antwort auf die Forschungsfrage, wie Menschen aufblühen können, wie Menschen wachsen können, das hat mich dann zum Positive Leadership gebracht, also wie Mitarbeiter aufblühen, gerne im Unternehmen bleiben, auch wichtig, und eben mit dem Unternehmen mitwachsen.
Was ist, gibt's für die so einen Punkt, wenn wir jetzt mal beim einzelnen Menschen bleiben, wo du sagst, wo sollte der am besten anfangen, wenn es um positive Psychologie geht?
Meinst du, wenn jemand sagt, ich möchte mich gerne mit positiver Psychologie auseinandersetzen, oder? Oder wenn er ein Defizit hat, also wenn er, genau, wenn er ein Defizit verspürt.
Also ich gebe da ein Beispiel von mir. Ich habe 2016 angefangen mit dieser ganzen Veränderung, als ich da damals die Hüft-OP gehabt habe. Und ich bin zu meinem Ausbilder damals hier, und eigentlich ging es ja ums Thema Stoffwechsel. Und ich bin dann mit den Krücken aus dem Auto raus und habe klingelt, und dann kommt da habe ich schon gesehen im Haus, der Manni kommt da von der Treppe runter geschossen, reißt die Tür auf, sagt: Markus, servus, heute kein Nein, kein Nicht, ein Aber, nix, was negativ behaftet ist. Heute machen wir Wording. Und ich habe gemerkt, was das für einen krassen Unterschied für mich gemacht hat. Also an dem Tag 2,5 Stunden mit Manni, ich habe nur gestottert.
Mhm. Menschen, weil es dir so schwer gefallen ist,
weil
was Positives zu formulieren,
genau,
oder aus der Situation, also, was Positives.
Ich habe ja teilweise positive Dinge mit einer doppelten Verneinung.
Spannend. Ja. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Ja. Ich bin ganz früh in Gedankenspiralen reingefallen. Also das heißt, eine Sache ist passiert, und mei, kann man ja annehmen, kann man akzeptieren, kann das sehen, kann schauen, wie man es löst. Ne? Aber bei mir ist sofort so ein Gedanken. Schleife, okay, oh, was ist jetzt, wenn, dann und überhaupt und sowieso, passiert ja zu 95% nicht, aber mit dir macht es ja was. Ja. Und ich weiß genau noch das Datum, da habe ich angefangen, dass ich mich damit beschäftige, und das war für mich schwieriger als Ernährung umstellen, als mein Umfeld damals auch irgendwie, ich sage in Anführungsstrichen, zu bereinigen. Dieses Thema Wording, an meinen Gedanken arbeiten und sowas, das war für mich so der absolute Gamechanger. Aber auch das, was mich heilt oder was mich dann über die Zeit komplett verändert hat, weil ich mir über ganz, ganz wenig Sachen wirklich Sorgen mache.
Was wirklich total spannend ist, dass du mich fragst, womit würdest du denn anfangen oder womit sollte man anfangen, wenn man sich mit positiver Psychologie beschäftigt. Ich frage dich kurz was zurück, und du fängst mit dem ersten Nährstoff in einem Modell aus der positiven Psychologie an, der dafür sorgt, dass wir Menschen aufblühen und wachsen. Und das sind nämlich positive Emotionen, also positive Emotions. Und die Frage lautet immer: Was trage ich dazu bei, dass ich bewusst positive Emotionen erleben darf?
Also ich kümmere mich um mich selbst.
Du kümmerst dich um dich selber und richtest eben den Scheinwerfer auch auf das Positive, auch auf das Gelingende. Also ohne das Negative auszublenden, aber das ist ja sowieso da. Und da gibt es eine Ratio, also ein gutes Verhältnis. Wenn wir Menschen gut emotional ausbalanciert sein wollen, dann gibt es entweder die 5:1 Ratio nach John Gottman, der mal untersucht hat, was Paare, die seit 100.000 Jahren verheiratet sind, warum die immer noch zusammen sind und sich weitestgehend gut verstehen. Barbara Fredericks, eine Psychologin, spricht von einem Verhältnis von 3:1, positive Emotionen zu negativen Emotionen. Dann sind wir Menschen gut ausbalanciert. Also nehmen wir Barbara Fredrickson, wenn du dreimal so viele positive Emotionen oder wenn es dir gelingt, dreimal so viel Positives im Leben zu sehen, wie auf der anderen Seite Negatives, bist du emotional gut ausbalanciert. Und das ist dann auch spannend. Manche sagen dann im Affekt sagen dann manche, aber du darfst doch das Negative nicht. Aber naja, also es heißt ja auch 3:1 und nicht 3:0. Also eine Ausblendung der Realität, toxische Positivität, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist natürlich Quatsch. Aber, das muss man schon sagen, in Zeiten von großen Veränderungen und jetzt zum Zeitpunkt dieses Podcasts sind wir ja seit ein paar Jahren schon in großen Veränderungen, fällt es den Menschen immer schwerer, den Scheinwerfer eben auch auf das Positive zu richten. Aber das Positive ist da. Es wird nur nicht mehr gesehen, es wird nicht bewusst gemacht.
Wo siehst du da das Problem? Weil eigentlich, also kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, kann ich viele Menschen, die ich kennengelernt habe und mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, auch mit Psychologen, mit denen ich geredet habe, es fängt ja bei dir selbst an. Mhm. Und bei dem Thema, dass du deine eigenen Gedanken ja auch selbst kontrollieren kannst. Also wir können lernen, mit unseren Gedanken umzugehen und die eben auch Glaubenssätze oder wie auch immer umzuschiften, zu verändern, vom Negative ins Positive. Warum lernen wir das nicht?
Die Antwort ist natürlich wesentlich komplexer, als wie ich sie jetzt in aller Kürze wiedergeben kann. Aber eine Geschichte ist natürlich schon, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Mhm. Also mit welchen Menschen habe ich zu tun? Mhm. Also sind es die Jammerer? Sind es die, bei denen das Glas wirklich immer halb leer ist? Sind es die den Weltuntergang schon vor 5 Jahren vorhergesagt haben, wobei ich langsam wirklich sauer werde. Also mir ist echt der Weltuntergang schon so oft versprochen worden. Und jetzt reicht es mal langsam.
Wenn es jetzt nicht endlich passiert,
oder? Wirklich, jetzt, dann werde ich echt stinksauer. Oder sind es halt Menschen, die eine positive Energie haben, die dem Leben auch was abgewinnen können, die auch einen gewissen Optimismus mitbringen. Das glaube ich schon entscheidend. Und dann ist natürlich noch eine andere Geschichte. Und ich bin ja selber noch Teil des Medienbetriebs, aber ich habe so das Gefühl, Menschen haben Angst vor Nachrichten bekommen. Und deswegen sind so No-Brain-Fuck-Zonen schon extrem wichtig. Es ist eine Riesenherausforderung für Medien, die Bedürfnisse zu erfüllen, auch von den Hörern, von den Lesern, von den Zuschauern. Aber es liegt in meinen Händen. Also brauche ich von jedem Unfall das kleinste Update? Brauche ich von jeder Katastrophe die kleinste Nahaufnahme? Nein, brauche ich nicht. Also außer es macht nichts mit meiner Resilienz. Aber wenn ich merke, ich schaue 5 Minuten Nachrichten und danach geht's mir schlecht, dann ist das Learning ganz klar, dann schau halt für die nächsten paar Tage oder Stunden keine Nachrichten oder zumindest nicht im Stundenrhythmus. Also womit beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Was führen wir uns die ganze Zeit auch, ähnlich wie in der Ernährung? Wenn wir nur Junkfood haben, irgendwann mal wirst fett, faul und langweilig. Aber das liegt doch in unseren Händen, wie wir damit umgehen.
Ja. Ich bin voll bei dir. Wir haben im Vorgang tatsächlich drüber geredet, weil ich das auch gesagt habe mit dem Thema Nachrichten. Mir geht's ja so, wenn ich, ich bin sehr, sehr wenig auf Social Media unterwegs. Nur wenn ich dann ab und zu schaue, weil ab und zu lernt man ja, wie so ein Algorithmus funktioniert und wenn es dann postet, dann schaue halt mal eine Viertelstunde vorher umeinander und sowas. Die Viertelstunde kriege ich meistens gar nicht hier, aber dann denke ich mir immer, boah, krass, ich sehe da Dinge, die möchte ich gar nicht sehen. Wo irgendwelche eine Leute einen Autounfall bauen oder so. Mhm, ich denke, genau. Wieso, warum?
Gottes Willen, dein Algorithmus macht mir Sorgen.
Ja, ich frage mich ja selber.
Ich überlege gerade, was für mein Algorithmus.
Ich verstehe gar nicht, warum. Und denke mir dann immer, um Gottes Willen, was ist denn da eigentlich los mit den Leuten?
Oder weißt du, was wer in dein Smartphone sonst noch alles reinschaut, gell?
Ja, wahrscheinlich.
Alex, der Kameramann lächelt schon ganz verschwitzt. Sophie auch.
Ja, die wissen alle meinen Code.
Ja, wahrscheinlich. Ja, es geht ja nicht nur um die, in Anführungszeichen, traditionellen Medien, sondern natürlich geht es um die sozialen Netzwerke. Also der größte Feind der sozialen Netzwerke ist der menschliche Schlaf. Weil sie dich da nicht bombardieren können. Und wenn jetzt auf Insta oder auf TikTok, wenn da ein neues Feature besprochen wird, dann sitzen da nicht 10 Programmierer am Tisch, sondern 10 Psychologen. Und überlegen, wie könnte man das Feature so gestalten, dass es möglichst abhängig macht. Und das ist wichtig auch. Ich bin letztes Mal in der Schule gewesen, an der Berufsschule eingeladen worden zum Geheimnis der Begeisterung. Da haben wir auch über Medienkompetenz gesprochen. Und ich sage es immer wieder gerne auch mit dem alten Cicero, der 73 vor Christus im alten Rom schon gewusst hatte, man muss nicht alles glauben, was im Internet steht.
Ja.
Die lassen wir jetzt mal so sitzen bei uns. Das ist ein Sickerwitz. Den muss man vielleicht auch ein bisschen wirken lassen.
So, wenn es jetzt den einen oder anderen zerreißt vor Podcast.
Dann haben wir einen guten Job gemacht.
Haben wir einen guten Job gemacht. Hier kommt die Werbung. Heute hört ihr ein Angebot in eigener Sache, und zwar geht's um unser Analyse-Coaching. Du hörst hier jede Woche, wie wichtig es ist, den eigenen Stoffwechsel zu verstehen, aber vielleicht fragst du dich, wo stehe ich denn gerade? Was braucht mein Körper ganz individuell, um in Balance zu kommen? Dann ist unser Analyse-Coaching genau das Richtige für dich. Hier analysieren wir deinen Stoffwechsel, dein Energielevel und deine persönlichen Herausforderungen wissenschaftlich fundiert, aber absolut alltagsnah. Du bekommst eine klare Einschätzung, wo du stehst, und vor allem einen Plan, der zu dir passt. Alle Infos findest du unter m2h-stoffwechselzentrum.de/analysecoaching oder direkt in den Shownotes. Warte nicht, bis dein Körper dir die rote Karte zeigt. Hol dir jetzt Klarheit und mach den ersten Schritt zu mehr Energie, Gesundheit und Leichtigkeit. Werbung Ende. Jetzt waren wir beim Thema, oder sind eingestiegen mit Positive Leadership. Was bedeutet das für dich? Was heißt das für dich jetzt mal wirklich, abgesehen von irgendwelchen Buzzwords oder sonst irgendwas, wenn du jetzt auch deine Vorträge hältst oder wenn du in eine Firma reingehst und stellst das vor oder möchtest die Leute da catchen mit dem Thema, was bedeutet das für dich?
Also es gibt zwei Ebenen, die mir wichtig sind. Das eine ist das neue Miteinander. Wie kann man das gestalten? Die Alten mitzunehmen, ohne die Jungen zu verlieren, diese Generationen. Konflikte, die es teilweise gibt. Jetzt beim Herfahren habe ich gerade Nachrichten gehört, da ist über diesen Generationskonflikt gesprochen worden, dass viele unter 30-Jährige diesen Generationenkonflikt eben ansprechen. Also es gibt Konflikte mit der älteren Generation, weil die viel auf die Jungen schimpft, teilweise wirklich berechtigt natürlich auch, klar. Auch unsere Großeltern waren nicht mit allem einverstanden, was wir so gemacht haben. Und zum anderen ist es schon auch für die Führungskräfte, sind das Impulse, die ich den Führungskräften mitgeben möchte, eben um das Neue miteinander bewusst zu gestalten. Ich meine, wenn du Mitarbeiter fragst, was brauchen sie, da geht es immer um Wertschätzung, um Sehen und Gesehen werden. Und ich glaube, wenn man das bieten kann, dann ist es besser als irgendein Benefit. Ich sage immer, weg mit dem Benefit-Quatsch. Mhm. Die Schlacht wird nicht über die Benefits entschieden, sondern über die Unternehmenskultur.
Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Wer langweilt, wird gehauen, gell? Irgendwie so weg mit den Benefits und sowas. Du hast auch geschrieben, quasi, warum frische Säfte und Yogakurse nicht mehr reichen.
Die heiß begehrten Fach- und Führungskräfte der heutigen Generation ans Unternehmen zu binden.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die Firmen haben, kriegen wir auch mit, wenn wir Firmen coachen tatsächlich. Gerade das Thema, dass viele Menschen jetzt in den nächsten paar Jahren die Firmen verlassen werden, das ganze Wissen mitnehmen. Viele junge reinkommen, die im Großen teilweise wirklich die Resilienz einfach nicht so haben, wie es Menschen vorher gehabt haben, dass die Lücke schon extrem aufklafft.
Wobei es da auch wieder interessant war, den Beitrag, den ich jetzt beim Herfahren zum Podcast im Radio gehört habe, es sind nicht die unter 30-Jährigen, die mit psychischen Problemen im Schwerpunkt kämpfen, sondern es sind die über 30-Jährigen, also die Älteren offensichtlich. Fand ich auch spannend.
Ja. Und ich glaube, das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre, dass man erstens dieses Wissen konserviert, was die Menschen haben, die jetzt rausgehen, weitervermittelt an die Jungen, Das ist ja oft dann ein gesundheitliches Thema, ne? Wie lange halten es die Leute überhaupt noch durch? Schaffen es die Jahre, bis sie dann wirklich austreten, noch gesund? Und wie kriegst du das aber hin, dass das gescheit kommuniziert wird? Mhm. Weil das ist halt eine Thematik, die hast vor 20 Jahren halt noch nicht gehabt. Mhm. Und da, also wie positiv siehst du dem entgegen? Ist eine Veränderung da? Siehst du die Veränderung?
Also man sieht es in den Studien zu Positive Leadership. Mhm. Das Ganze ist evidenzbasiert. Das ist jetzt nicht so Positive Leadership, da kommt eine Führungskraft, eine Honorige, der her und sagt, der und der Führungsstil ist gut. Und wenn du dann fragst, ja, aber woran machst du das fest, dass der Führungsstil gut ist? Ja, weil wir es halt schon immer so machen oder weil die Fluktuation nicht so hoch ist. Aber bei Positive Leadership gibt es eben Studien von der Universität Wien und Klagenfurt, die eindeutig belegen, dass eben zum Beispiel die Anzahl der kranken Fehltage zurückgeht, dass das Burnout-Risiko zurückgeht, dass die Mitarbeiter, die nach Positive Leadership geführt werden oder die Führungskräfte, die also Positive Leadership in das Unternehmen reinbringen, dass die wesentlich offener Veränderungen gegenüber sind, dass diese Mitarbeiter, die nach Positive Leadership geführt werden, wobei das immer blöd ist, wenn man sagt geführt werden, aber ich glaube, ihr wisst, was damit gemeint ist, Führung hat sich ja auch verändert, dass die Innovationen gegenüber wesentlich besser aufgeschlossen sind und dass auch der Wissenstransfer wesentlich besser funktioniert. Unabhängig davon, dass auch, es gibt eine tolle Studie auch aus dem Einzelhandel, also Lebensmitteleinzelhandel, Baumärkte, Drogeriemärkte, dass auch der Umsatz steigt und zwar um 17%, wenn du in den Baumarkt, in den Drogeriemarkt oder eben in den LEH, in den Lebensmitteleinzelhandel reinkommst, in dem nach Positive Leadership geführt wird, 17% mehr Umsatz als in vergleichbaren Märkten, in denen eben nach klassischen Führungsmodellen oder nicht nach Positive Leadership geführt wird. Also alle KPIs geben eine ganz klare Auskunft. Es lohnt sich, in Positive Leadership zu investieren. Man muss es ja nicht auch gleich umsetzen, das ist auch kein Dogma, das ist auch kein One-Size-Fits-All. Mhm. Es gibt Führungskräfte, die werden in 100 Jahren keine Positive Leader sein und es gibt Unternehmenskulturen, da kriegt man das Thema bestimmt auch nicht wirklich hin. Aber es gibt auch genügend, die sagen, wir schauen es uns zumindest mal an, weil weitermachen wie bisher können wir immer noch nach dem Workshop oder nach dem Vortrag.
Ich finde es ganz spannend, weil ich habe ganz, ganz guter Spätzle von mir, spielt unglaublich auf einem sehr hohen Level Eishockey. Die haben jahrelang einen absoluten Top-Trainer gehabt. Und ich habe mal gefragt, habe gesagt, du, was ist der Unterschied? Warum ist der so viel besser wie alle anderen? Sagt der Markus, ich habe noch nie jemanden gehabt, der zu dir hergeht, dir einen Spielzug zum Beispiel zeigt, dir erst einmal sagt, was du alles richtig gemacht hast. Und dann sagt er da, was du besser hättest machen können. Ohne, dass er die obleert, ohne, dass er da sagt, was du gerade scheiße gemacht hast, ohne Lösungsansatz. Und der hat irgendwie einen Weg gefunden, dass er das mit jedem Spieler so gemacht hat, wie es für ihn passt hat. Und das war ganz, ganz, ganz spannend, weil also, du redest ja dann mit der Barleit und das, der hat das so hingekriegt. Der hat, und da, ich meine, die Spieler spielen ja genau das. Also es sind ja dieselben Spieler mit dieselben Skills.
Ja, ja.
Und es ist spannend, wenn man sieht, was passiert, wenn sie nur der Trainer verändert, wenn sie nur die Kommunikation verändert, wenn sie, gut, klar, dann eine Taktik und sowas, aber ich fand die sehr, sehr, sehr spannend.
Es gibt eine spannende Studie von Gallup 2011. Und es geht nicht um die Mitarbeiter, die innerlich gekündigt haben, die jedes Jahr wieder sehr publikumswirksam durch die Medien geistert, sondern 2011 wurde das Mindset von Führungskräften erhoben von Gallup. Eine Riesenstudie, 80.000 Leute wurden befragt, Führungskräfte, also international im Branchenmix männlich, weiblich, divers. Und bei dieser Gallup-Studie ist rausgekommen, dass es zwei grundlegende Missverständnisse gibt im Umgang mit Mitarbeitern, mit Menschen, generell mit Menschen, aber jetzt in dem Kontext eben mit Mitarbeitern. Ein Großteil der Führungskräfte hat gesagt, jawohl, dem stimme ich zu, Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Das stimmt aber nicht. Also, wenn ein Vierjähriger kommt und sagt, er will Posaune spielen, dann geht das physisch nicht. Es gibt Limitierungen. Auch wenn man es nicht mehr glauben mag, weil das Internet verspricht, da weißt du, was du kannst, alles. Nein, es gibt Limitierungen und das anzuerkennen und zu respektieren ist extrem wichtig, um persönlich zu wachsen und um nicht in eine Richtung zu gehen, die völlig demotivierend sein kann. Wenn ein 10-Jähriger sagt, er will Stürmerstar werden, trifft nur in 10% der Fälle das Tor, das wird in 100 Jahren nichts mit Stürmerstar. Dann haben die Eltern vielleicht Geld, holen Ronaldo oder Messi, die haben wir Zeit und dann kriegen die ein Einzeltraining. Ja, dann trifft in 25% der Fälle das Tor. Es wird nicht zum Stürmerstar reichen. Menschen können sich nicht in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Vielleicht ist er ein guter Abwehrspieler, aber also Stürmerstar kannst du mal knicken. Ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden. Mir wurde gesagt, ich werde kein Teenie-Star mehr. War ich total sauer, aber wahrscheinlich haben sie recht. Wenn du mit 40 Jahren sagst, du machst jetzt einen Pilotenschein und fliegst bei der Luftwaffe oder bei der Lufthansa, es wird nicht passieren, weil es gibt das Alter als Limit. Und wenn ein 50-Jähriger sagt, ich studiere jetzt Medizin, schmeiß alles hin, studiere Medizin, weil ich Oberarzt oder Chefarzt werden möchte, könnte knapp werden. Ich fürchte fast, es wird auch nichts. Es gibt limitierende Faktoren und es ist wahnsinnig wichtig, dass man die akzeptiert und einfach mal schaut, ja, was ist denn da? Also was habe ich für Skills? Was kann ich denn damit machen? Wo sind meine Stärken? Und daran anschließend war das zweite große Missverständnis bei dieser Gallup-Studie 2011 unter Führungskräften, dass ein Großteil der Führungskräfte gesagt hat, jawohl, dem stimme ich zu. Der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen größten Schwächen. Was ja erstmal total logisch klingt. Der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen liegt in seinen größten Schwächen. Und dann denke ich immer laut mit meinen Führungskräften in den Vorträgen und Seminaren und sage, lass uns mal laut denken. Wenn das Mindset einer guten Führungskraft, ich unterstelle jeder Führungskraft, dass sie es gut meint. Wenn also das Mindset einer guten Führungskraft darin besteht, dass der größte Raum für die Leistungssteigerung eines jeden Menschen in seinen größten Schwächen liegt, dann was mache ich denn als gute Führungskraft? Ist doch logisch, dann versuche ich erstmal rauszufinden, wo sind denn die größten Schwächen meiner Mitarbeiter oder meines Mitarbeiters? Dann, wenn ich die Schwächen rausgefunden habe, dann versuche ich ihn darauf aufbauend weiterzuentwickeln. Das nennen wir dann Mitarbeiterschulung, Coaching, Personalentwicklung. Und dann versuche ich ihn im Unternehmen da einzusetzen, wo er irgendwie am besten hinpasst. Und jetzt kommt es aber, das ist der Unterschied. Und auch hier kein Entweder-Oder, kein Schwarz-Weiß. Wenn ich aber als gute Führungskraft auch das Mindset habe, dass ein großer Raum für die Leistungssteigerung meiner Mitarbeiter in deren größten Stärken liegen kann, dann schaue ich natürlich auch, wo sind denn die größten Stärken meiner Mitarbeiter, wenn ich die rausgefunden habe. Darauf aufbauend entwickle ich sie weiter und setze sie da im Unternehmen ein, wo sie am besten sind. Und im Unternehmenskontext und im Führungskräftekontext wird ja immer von Exzellenz gesprochen. Ich meine, das ist doch im Sport nicht anders, Markus. Kannst mich gern korrigieren. Aber wenn das Ergebnis Exzellenz sein soll, dann müssen Stärken zum Einsatz kommen.
Ja, unbedingt.
Ja, oder? Ja,
unbedingt.
Und insofern, und das ist das Schöne am Positive Leadership und das hat mich sofort geflasht, als ich zum ersten Mal in Berührung damit gekommen bin. Positive Leadership ist keine Frage der Anpassung, sondern Positive Leadership ist eine Frage der Passung. Jetzt gibt's aber auch eine kleine Herausforderung für die Führungskräfte, weil in aller Regel stehen ja die Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das haben die ja nicht auf der Stirn eintätowiert, was ja total das Prozedere erleichtert würde. Ne? Wie findet man denn raus, was sind denn die größten Stärken meiner Mitarbeiter? Punkt Nummer eins, wie ein Stärkendetektiv im Gespräch, im Miteinander mit den Mitarbeitern rausfinden, wo fühlt der sich lebendig, wo blüht der auf, wann ist der im Flow, also wann hört für den auf, die Musik zu spielen, wann stehen Raum und Zeit für den still, man vergisst ja die Zeit. Punkt Nummer zwei, natürlich ein Stärkentest, immer zur Standortbestimmung ein probates Mittel, wobei es da ganz viel Wildwuchs auch gibt, wahnsinnig viele Stärkentests gibt, ich will jetzt keine Empfehlung aussprechen, es gibt einfach googeln und für sich den richtigen finden. Big Five, VIA Stärkentest, Clifton Strength Finder, Stärkenradar, also gibt es ganz viele, bitte da, also selber bitte schauen. Wichtig, dass er eine hohe Reliabilität hat, eine hohe Zuverlässigkeit, wissenschaftlich aufgesetzt das Ganze, sonst ist es einfach nur Folklore. Und das Dritte, und das finde ich das Schöne an positiver Psychologie, es gibt eine wunderbare Stärkendefinition in der positiven Psychologie und die lautet, und danach ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man bei sich selber auch weiß, was die Stärken sind und dass man es vielleicht auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bei den Mitarbeitern rausfinden kann. Die Definition in der positiven Psychologie von Stärke lautet: Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt, was man ausleben möchte. Und dann kommt's, und das, der Satz war für mich am stärksten, da wusste ich dann, wo meine Stärken sind, was einen Energie kostet, wenn es zurückhalten muss. Also Stärke ist etwas, wir wiederholen es nochmal, Stärke ist etwas, was aus einem herausdrängt, also richtig heraus will, mit aller Energie, was man ausleben möchte und was einen Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss. Und da ist mir zum Beispiel relativ spät erst bewusst geworden, ich könnte keinen Vortrag halten, bei dem nicht gelacht werden darf. Also wenn explizit jemand zu mir kommt, auch im Seminar, und sagt, wir brauchen einen Fachvortrag, das muss furztrocken sein, der darf keine Worte, kein Risiko, dann bin ich der verkehrte Mann. Da muss ich sagen, da gibt es andere, die können das sicherlich 100-mal besser als ich. Oder auch in der Moderation. Mhm. Also wenn die Maßgabe wäre jetzt bei der Radiostation, bei der ich arbeite, es darf bei den Hörern nicht gelacht werden, bloß keine Pointe, bloß nicht ins Risiko gehen. Ich könnte es nicht. Mhm. Weil es würde mich wahnsinnig viel Energie kosten, das zurückzuhalten. Ja.
Es ist unglaublich spannend, gell, wenn man sich das, wenn man sich die Definitionen dann mal zu Gemüte führt. Jetzt ist ja aber immer nur die Frage, was heißt das konkret im Unternehmen? Also am Ende brauche ich Führungskräfte, die nicht nur fachlich gut sind, sondern die ja im Endeffekt auch Menschen verstehen können, Menschen lesen können, in gewisser Art und Weise einfach auch kommunizieren können, weil ich muss es ja irgendwo rausfinden, auch in zwischenmenschlichen Situationen. Wie setzt das konkret im Unternehmen um?
Das wird zu komplex natürlich, weil das Unternehmen, das ist so individuell wie nur irgendwie. Ich weiß nur, es gibt einen zweitägigen Workshop, New Work und Positive Leadership, machen wir immer am Starnberger See, also wirklich in einer tollen Lernumgebung auch. Und eine der Übungen, bei denen die Führungskräfte das größte Aha-Erlebnis haben, ist, wenn ich sage, jetzt nehmt euch bitte mal euren Kalender und schaut euch mal die Termine in den letzten 7 Tagen zum Beispiel an oder in den letzten 5 Arbeitstagen, schaut euch mal eure Termine an und jetzt kriegt ihr von mir einen Zettel und dann tragt ihr links, tragt ihr ein, was war das für ein Termin, und rechts tragt ihr ein, war das ein Management-Termin, also eine Management-Aufgabe, oder war es ein Leadership-Termin, war es eine Leadership-Aufgabe. Unterschied zwischen Management und Leadership. Management bedeutet, das sind alle Tätigkeiten, für die du keine Mitarbeiter brauchst. Also da arbeitet man sozusagen am Unternehmen, also Excel-Listen, Strategieausrichtung, Budgetierung. Und Leadership ist alles, wofür du Menschen brauchst. Und da gibt es auch interessant, gibt also keine Regel ohne Ausnahmen. Bei den meisten Führungskräften, denen wird dann klar, fuck, ich mache viel zu viel Management. Oder einfach zu wenig Leadership. Ich kümmere mich zu wenig um meine Leute. Also haben aber auch schon den Fall gehabt, dass wir ein Handwerkunternehmen da hatten. Da waren beide Geschäftsführer da. Und es gibt nichts, was es nicht gibt. Fand ich auch total spannend. Und da merkt man wieder, wie individuell das Thema auch in den Unternehmen ist. Die haben festgestellt, wir sind nur auf Leadership-Seite unterwegs. Mhm. Und haben sich die Frage gestellt, wo könnte unser Unternehmen heute stehen, wenn wir uns in den letzten 5 Jahren ein bisschen mehr mit Management auseinandergesetzt haben. Das ist auch wichtig. Ja. Und dann auch wieder schön, dass man sagt, okay, das eine geht nicht ohne das andere. Wir brauchen beides, Management und Leadership. Aber die Betonung liegt halt dann bei dem einen oder anderen auch, wir brauchen auch Leadership. Die Excel-Tabelle allein reicht nicht. Sorgt dafür, dass ihr das Unternehmen seid, zu dem man will. Und wenn die Stimmung im Unternehmen besser ist als zu Hause, dann kommen die Mitarbeiter auch gerne ins Unternehmen.
Das stimmt.
Was dann übrigens, wenn man diesem Satz gedanklich folgt, was, wenn man dann sagt, okay, wenn die Stimmung in der Arbeit besser ist als zu Hause, dann gibt es 2 Hebel, sage ich immer. Entweder ihr sorgt dafür, dass es zu Hause unerträglich wird, aber nachdem wir da keinen Einfluss drauf haben, sorgt dafür, dass im Unternehmen die Stimmung gut ist.
Unbedingt, ja. Unbedingt. Welche Rolle, um da mal den Bogen nochmal zu spannen, spielen jetzt da Sprache, Wertschätzung, Haltung ein in der Führung?
Positive Leadership ist eine Haltung, die in einem Verhalten mündet. Und Wertschätzung ist zum Beispiel eine der wichtigsten positiven Emotionen, weil wir vorher im Privaten darüber gesprochen haben, was trage ich als Privatperson dazu bei, dass ich bewusst positive Emotionen wahrnehme, wie Spaß, Freude, Dankbarkeit, Stolz, alles was dazugehört. Bei der Führungskraft, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass die Mitarbeiter Wertschätzung erfahren? Das ist das, wonach die meisten Mitarbeiter lechzen. Sehen und gesehen werden. Also in der Leistung gesehen werden, dass es Feedback gibt auf die Leistung. Und ich sage es auch immer wieder gerne, kein Feedback ist auch ein Feedback. Mhm. Ja. Und natürlich auch als Person mit allen Schwächen, die man so, oder mit der einen oder anderen Schwäche, die man so mit sich bringt. Aber eben auch, dass die Führungskraft sieht, wo sind die Stärken, wo blüht der auf, wo, was drängt aus dem heraus und was kostet den Energie. Wenn das zurückhalten muss. Zu dem Eishockeytrainer vorher noch. Also ich vermute mal, ich kenne den nicht, der Verdacht liegt nahe, dass er schon Richtung Positive Leadership geht, weil er wahrscheinlich die Stärken seiner Spieler kennt, die wir da analysiert haben, darauf aufbauend die Spieler weiterentwickelt, aber eben auch nicht vermeidet, das Unangenehme anzusprechen, wo es eben noch nicht so gut ist. Und da sind wir da beim Thema Kommunikation. Ein ganz, ganz wichtiges Wort, wenn man Feedback gibt, und das ist das Wort noch. Nicht. Eigentlich sind es zwei Wörter. Es ist noch nicht so, wie wir das brauchen. Das ist ein ganz anderes Feedback, als wenn man sagt, das ist nicht gut oder das passt nicht oder du machst das nicht richtig. Weil wenn man sagt, das ist noch nicht so, wie wir es brauchen, das ist noch nicht so, wie es sein soll, dann impliziert das ja dem Empfänger des Feedbacks, dass da schon was Gutes da ist, aber halt, es ist noch nicht so, wie es sein könnte.
Aber dass man auf dem Weg sind.
Dass man auf dem Weg ist, genau. Mhm.
Ja.
Ich rede wahnsinnig viel, gell? Oh Gott.
Na, um Gottes Willen.
Aber vielleicht auch eine Berufskrankheit. Jeder trägt so seine Berufskrankheiten ja mit sich rum.
Ja gut, das war in deinem Falle jetzt eher nicht so gut, wenn du nicht gern ritzt.
Das stimmt allerdings, das ist richtig.
Oh, schau her, nicht so gut, wenn du nicht gern ritzt.
Ja, ja.
Es ist schon gut, dass du gern ritzt.
So formuliert, genau.
Was sind No-Gos in moderner Führung?
Auf das Glatteis begebe ich mich nicht, wirklich. Na, was ist ein No-Go? Also das ist so subjektiv wie nur irgendwas. Insofern, da kann ich wirklich keinen sinnvollen Beitrag sehen. Also ich kann immer nur sagen, was wichtig ist, was möglich ist, was gut tun würde, was sich lohnen würde, es mal sich anzuschauen. Aber so No-Gos, da bin ich immer ganz, ganz vorsichtig, weil es viel mit der Persönlichkeit der Führungskraft ja auch zu tun hat. Jetzt, wenn ich sagen würde, ein No-Go ist, dass man das Unangenehme anspricht, das wird auch dem Positive-Leadership-Thema nicht gerecht werden. Ne? Also 3-1 oder 5-1 auch hier, 3-mal oder 5-mal so viele positive Emotionen wie Wertschätzung, Anerkennung, Lob, positives Feedback, wie auf der anderen Seite Kritik, Fehlerbenennung, alles, was ja dazugehört.
Gut, und da ist ja eben, wie du hast es vorher gesagt, so ist der, also es wäre ja auch schlimm, wenn man an der Realität vorbeilebt.
Wenn du einen LKW, angenommen, du hast ein Logistikunternehmen und du hast einen LKW-Fahrer, der partout, wie viele Gänge gibt es beim LKW? 6?
Ich sage immer 6.
Ich habe keinen LKW-Führerschein. 16 mittlerweile, gell? Aber ich sage immer, ich beschränke mich immer auf, der Einfachheit halber auf 6 Gänge, sage ich. Und wenn der LKW-Fahrer, dein Mitarbeiter in der Logistik, wenn er den 6. Gang nicht reinbringt, dann musst du dran arbeiten, ihn versuchen zu unterstützen, dass er nicht nur die ersten 5 gut reinbekommt, sondern dass er auf den 6. Gang reinbekommt. Also das gehört genauso dazu, Kritik und Fehlerbenennung und Optimierung einer Schwäche.
Wie wichtig siehst du das, dass sie eine Führungskraft selbst gut führt? Also jetzt wirklich auch, egal ob das klar im Umgang mit Wörtern ist, mit Kommunikation, aber einem Lebensstil. Also
damit geht's los. Das ist das Wichtigste überhaupt. Hat Luther gesagt, aus einem traurigen Hintern entfährt kein fröhlicher Furz?
Ja.
Irgendwie so. Es geht ja immer bei einem selber los. Ja. Angenommen, du bist im Flugzeug in 10.000 Metern Höhe. Flugzeug gerät in Turbulenzen, Sauerstoffmasken fallen von der Decke. Wem hilfst du? Hilfst du als erstes dem kleinen Kind, das neben dir sitzt, oder dir selber?
Also wenn ich jetzt dem glaube, was die im Flieger sagen, dann muss ich es zuerst mir drüber ziehen, dass ich es dann dem Kind drüber ziehen kann, ohne dass ich in Ohnmacht falle.
Nur wenn du handlungsfähig bleibst, kannst du anderen Menschen helfen. Mhm. Also nur wenn eine Führungskraft für sich selbst sorgt, also Selbstfürsorge betreibt, nur dann ist sie für das Unternehmen. Nur dann kann sie die Energie aufbringen, eben um ihrer Tätigkeit als Führungskraft im Unternehmen nachzugehen, um Leadership zu machen und Management, was ja wichtig ist. Und deswegen gilt natürlich für die Führungskraft auch der Ansatz von positiver Psychologie, dieses Perma-Modell, also P wie positive Emotions. Was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass ich selber positive Emotionen erleben darf? Das E steht für Engagement. Was trage ich? Also da geht es um Stärken und um den Flow, in den wir kommen können, wenn wir in unseren Stärken sind. Was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass ich selber meine Stärken erkenne? Also wo sind meine Stärken? Stärkenforschung übrigens, katastrophales Ergebnis in der Stärkenforschung. 70% aller Menschen kennen ihre Stärken nicht. Und das ist, also 70% aller Menschen kennen ihre Stärken nicht, können sie nicht benennen. Und wenn du deine Stärke nicht benennen könntest, dann kannst du sie auch nirgendwo einsetzen. Du kommst auch nie in den Flow. Also was trägt die Führungskraft dazu bei, dass sie ihre eigenen Stärken erkennt und nicht in der Strength Blindness, also in der Stärkenblindheit versinkt? Das R steht für Relationships. Was trägt jeder Einzelne von uns bei, unabhängig davon, ob Führungskraft oder nicht, dass er in seinem sozialen Umfeld gute, tragfähige Beziehungen hat, Bindungen zu anderen Menschen hat? Gute Freunde erkennt man nicht in der Kneipe, siehst du nicht in der Kneipe, sondern gute Freunde erkennst du beim Umzug. Oder das M, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass ich Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit sehe, erleben darf? Oder dass ich als Führungskraft auch weiß, dass ich den Unterschied machen kann, Meaning und Mattering, dafür steht das M. Und das Letzte auch wichtig, und da tun sich wirklich manche Führungskräfte schwer, was trage ich als Führungskraft dazu bei, das A im Perma-Modell, das A steht für Accomplishment, also Zielerreichung und Erfolgserleben, was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass ich wirklich Ziele erreiche, aber noch wichtiger, dass ich Erfolgserleben habe, also dass ich nicht wahnsinnig viele Ziele im Laufe eines langen Tages erreiche, aber vergesse das dementsprechend zu würdigen auch, also so Innehaltestellen zu machen, mal sich hinzusetzen, mal zurückblicken, was habe ich denn den ganzen Tag eigentlich geleistet, wie viel habe ich denn geleistet? Und ich bin ein großer Freund, ich sage immer, macht weniger To-Do-Listen und mehr Tada-Listen. Setzt euch am Abend einfach mal hin, nehmt euch 3, 4, liebe Führungskräfte, 3, 4 weiße Blätter DIN A4 und setzt euch mal hin und schreibt mal auf, was ihr den ganzen Tag geleistet habt, macht eure Leistung sichtbar. Das vergessen ganz, ganz viele. Das ist aber wichtig, um eben in die Selbstwirksamkeit zu kommen und letzten Endes auch hin zu einem gelingenden Leben als Führungskraft kommt.
Das ist ganz spannend. Ich habe da mal mit einem Psychologen drüber geratscht, der auch mit viel Führungskräfte arbeitet. Und gerade mit Menschen, die Dinge machen, die man nicht im ersten Blick sieht. Also ist ja oft so in einer Managementposition, dass du viel arbeitest, aber dieses große Ganze ja nie so richtig greifbar ist, jetzt haptisch zum Beispiel oder so, der geht oft her und lässt die was schnitzen oder töpfern oder sonst irgendwas, dass die mal dieses Erfolgserlebnis haben, dass die selber irgendwie was da haben, was gemacht haben. Das fand ich unglaublich spannend.
Ja. Gerade im Dienstleistungsbereich, wenn man nichts produziert, sondern wenn man in Anführungszeichen nur seine Dienstleistungen zur Verfügung stellt, das ist auch sowas. Ne? Du siehst das Ergebnis eines Seminartages nicht. Dieses Beispiel vom Schreiner. Dass der Schreiner halt, wenn er den Schrank gemacht hat, dann steht der da und dann weißt du, du hast wirklich was geleistet. Und wenn du Dienstleister bist oder wenn du Führungskraft bist, was ja auch in gewisser Hinsicht ein Dienstleistungsjob ist, dann siehst du halt manchmal nicht, was du geleistet hast. Das wäre wie bei den Profisportlern, wenn die einfach mal sagen, nachdem sie irgendwie einen Titel errungen haben, nee, die Siegerehrung lasse ich jetzt einfach mal aus. Ich konzentriere mich gleich auf den nächsten Wettkampf. Nein, die Siegerehrung gehört dazu.
Ja. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen eine Krankheit im Leistungssport. Ist, kann ich aus Erfahrung sprechen, ist mir so gegangen. Also das war auf dem Podest schon quasi Haken dran und eigentlich geht es schon wieder zum nächsten.
Eigentlich blöd, ne? Also statt, was man nochmal genießt, hat natürlich auch viel mit Sozialisation zu tun an der einen oder anderen Stelle. Ne? Also darf ich so Soziales dürfen? Darf ich denn überhaupt Erfolge feiern? Ich finde schon, ehrlich gesagt. Natürlich ja, darf man Erfolge feiern. Ne? Ja. Ja. Muss eigentlich. Naja, muss. Das schneiden wir raus. Müssen tun wir gar nichts.
Paul, du hast es ja schon angesprochen. Du hast jetzt schon einige Bücher geschrieben. Ich würde gerne einmal so einen kurzen Rückblick machen, weil ich einfach den Titel unglaublich genial finde. Oma wäre ein verdammt guter CEO. Wie bist denn da drauf gekommen?
Also den Buchtitel habe ich lange Zeit mit mir rumgetragen, aber habe mich irgendwie nicht getraut, das Buch zu schreiben, weil es ist ein Leadership-Buch. Eigentlich müsste es heißen, Oma wäre ein verdammt guter CEO, 10 handfeste Regeln, nicht nur für Führungskräfte. Es im Originaltitel heißt er 10 handfeste Regeln für Führungskräfte. Ich habe den Titel habe ich lange mit mir rumgetragen und habe mich aber nicht getraut, das Buch zu schreiben, weil meine größte Sorge war, dass es zu soft daherkommt, dass es zu verspielt daherkommt, dass es nicht ernst genommen wird als Management-Literatur, als Leadership-Ratgeber. Und dann die besten Geschichten schreibt er das Leben. Dann habe ich kennengelernt den Holger Mandl. Holger Mandl war zu der Zeit Einkaufsvorstand bei MAN Truck & Bus. Und dann wusste ich genau, das ist das fehlende Puzzleteil. Genau das braucht das Buch. Also noch mehr aus der Praxis, aus einem produzierenden Gewerbe, also aus einer harten Industrie, wenn man so möchte. Und der Holger hat das Buch einfach wahnsinnig bereichert und in Summe eben mit meinen Erkenntnissen als Experte für Positive Leadership und der Erfahrung von Holger ist das Buch rund gewesen und dann sind wir zum Verlag. Der Verlag war sofort begeistert und wir freuen uns über dieses Buch und viele, die es gelesen haben, freuen sich auch.
Ja. Also ja, Leute, der Titel, ich fand ihn super und hast du ein paar Redewendungen oder ein paar Sprichwörter oder Anekdoten,
Ja, also gleich das erste Kapitel ist ja, auf Regen folgt immer Sonnenschein und dahinter verbirgt sich das Thema Optimismus. Also es gibt keine Alternative zum Optimismus. Was wäre die Alternative zum Optimismus? Dass wir in Selbstmitleid versinken, dass wir uns als Opfer sehen, dass wir uns den Veränderungen hilflos ausgeliefert sehen. Das kann es ja nicht sein. Und so ein Mantra, es gibt keine Alternative zum Optimismus, finde ich ein ganz gutes Mantra, wenn es mal ein bisschen zäh ist. Und bei jedem von uns ist es irgendwann mal zäh. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Da geht es ums Thema Stärken. Da geht es eben auch um die Stärkenblindheit, das 70 Strength Blindness nach Don Carter und Alex Lindy, zwei Forschern. Und da ist auch die Stärkendefinition nochmal mit drin. Also wer es nachlesen möchte, was herausdrängt, was man ausleben möchte und was Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss. Also es ist ganz viel positive Psychologie und ganz viel Positive Leadership in diesem Buch.
Und dann gibt es ja jetzt die neueste Errungenschaft, sage ich jetzt halt einmal, also wie du die Affen in deinem Kopf zähmst.
Genau.
Mit dem 20 Monkey Mind Hacks für mehr Stärke, Positivität und Lebensfreude. Fand ich unglaublich spannend, weil du auch viel aufs Thema Gelassenheit eigest, Fokus und auch aber auch das Thema Lebensfreude. Mhm. Was ja auch wieder im Endeffekt die Führung bei sich selbst ja auch wieder in den Fokus rückt oder Führung sich selbst führen. Ja, wieder, wo du da wieder aussetzt, oder?
Absolut, absolut. Also da geht es bei einem selber, unabhängig ob Führungskraft oder Nicht-Führungskraft, da geht es bei einem selber los. Was kann ich tun, damit ich diese manchmal Abwärtsspiralen in den Griff bekomme, die zu unterbrechen? Und was kann ich dafür tun, dass ich eben wieder ja das Schöne im Leben sehen kann, dass ich die Gedankenschleifen durchbrechen kann? Und ein buddhistischer Abt hat mal gesagt, erst wenn du die Affen in deinem Kopf gezähmt hast, siehst du klar. Das ist eben dieser Monkey Mind. Mhm. Wir haben weit weniger Einfluss auf die Welt, als wir manchmal glauben. Und deswegen ist es wichtig, das ein oder andere versuchen zu akzeptieren, die Gelassenheit zu haben, das zu akzeptieren. Wir können nicht alles kontrollieren. Und es ist ja nicht unsere Aufgabe, alles zu kontrollieren. Und die Stimmen im Kopf, die man manchmal hat, wenn man die mal rauslöscht und man würde sie die Stimme neben sich setzen und würde sich diesen Typen, in meinem Fall diesen Typen so anschauen, der da permanent labert. Und was haben wir für Müll erzählt, ne? Und von den ganzen Sorgen, die wir uns gemacht haben, wie viel, du hast es vorher auch gesagt, wie wenige sind davon wirklich eingetroffen? Und wir versäumen da manchmal am Leben teilzunehmen, versäumen am Hier und im Hier und Jetzt zu sein, weil uns eben dieser Quasselkopf permanent zumüllt mit seinen Ängsten, mit seinen Sorgen. Wir würden, wenn er neben uns sitzen würden, würden wir sagen, schleich dich. Also du verpestest, du atmest mir die Luft weg, du verschlechterst die Gesellschaft. Bitte schleich dich. Ne? Aber er ist halt allgegenwärtig. Und wie man den in den Griff bekommt, wie man den zähmen kann, darum geht's in dem Buch.
Magst du mal ein bisschen was erzählen, wie du das hier kriegst? Weil wir haben du bist sehr, sehr gut beschäftigt, früh unterwegs. Also du hast ja wirklich vielfältigste Aufgaben auch. Wie schaffst du das für dich?
Ich habe viel. Ja, womit fange ich an? Das wäre jetzt so, was ist mein Lieblings-Monkey-Mind-Hack? Also, was mir momentan am meisten hilft, ist Meditation. Ich bin beileibe nicht perfekt, was die Meditation betrifft. Aber das tut mir einfach gut, wenn man versucht, den Monkey Mind zu beruhigen. Wenn man versucht, das Denken, die Denkrichtung im Kopf zu verändern. Das hilft mir viel. Was auch immer wieder hilft, wenn ich da nicht einschlafen kann, beispielsweise. Weil manchmal kommen ja die Affen dann raus, wenn es besonders ruhig wird. Was mir dann noch hilft, das sind dann Techniken mitunter, dass ich eben anfange, von 99 runterzuzählen in Dreierschritten zurück. Also 99, 96, 96, 93. Weil das Gehirn so mit Rückwärtszählen beschäftigt ist und eben mit der ungeraden Zahl ist es wesentlich herausfordernder, als wenn du es in zwei oder vierer Schritten machen würdest, dass das, was dich momentan beschäftigt, gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Ja, das sind so meine beiden, die ich am liebsten mag momentan. Da gibt es noch verschiedene andere Techniken auch. Oder ja. Natürlich sind es auch soziale Beziehungen. Ne? Wenn du Monkey Mind hast und du willst den Monkey Mind mit dir selber ausmachen, das geht in der Mehrzahl der Fälle geht das schief. Ne? Und deswegen gute tragfähige Beziehungen haben, gute Freunde haben, die dich auf andere Gedanken bringen, die dich verstehen, die dir Empathie mitbringen, sich darauf einzulassen. Man muss auch nicht alle Probleme selber lösen. Wie sieht's denn aus? Hast du denn einen Mentor beispielsweise auch, an den du dich wenden kannst? Und das ist in Amerika gang und gäbe. Die übertreiben es natürlich wieder ein bisschen mit ihren Mentoren, mit ihren Psychologen. Aber ich kenne nach wie vor viele auch im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, die sagen, ich würde nie zu einem Coach gehen, also oder zu einem Psychologen gehen. Dann sage ich aber, wenn dein Fuß ab ist, gehst du doch auch zum Arzt. Oder wenn dich der Magen zwickt, dann gehst du doch auch zum Internisten. Also Entschuldigung, man kann doch Körper und Seele, also das kann man doch nicht trennen, das gehört doch irgendwie zusammen. Das ist doch in uns die Seele, die gehört doch zum Körper. Also man muss nicht alle Probleme alleine lösen.
Hilft dir sonst noch was, wenn sagst du jetzt irgendwie aus dem Alltag mal raus, wenn du mir sagst, du keine Ahnung, jetzt hast du mal ein paar Tage Ruhe. Wie schaffst du es da, den Abstand zu gewinnen?
Ich bin leidenschaftlicher Camper geworden. Das ist für mich wirklich, also wenn es darum geht, Ortswechsel ist natürlich immer gut, wenn der Monkey Mind an einem Ort verhaftet ist. Das ist überwiegend dann zu Hause abends, wenn es Nacht ist. Aber abends dann, wenn du im Bett liegst. Aber ich reise wahnsinnig gern mit meinem Bulli durch die Gegend und bleibe da stehen, wo man stehen darf. Und das ist für mich, also das ist wirklich eine Energiequelle für mich. Das hätte ich mir vor zwei Jahren nicht gedacht. Wir haben innerhalb der ersten drei Monate wahnsinnig viele Kilometer draufgefahren. Jetzt haben wir es ein bisschen reduziert, das Ganze. Aber da schöpfe ich meine Energie.
Super. Das ist unglaublich wichtig, dass man was hat, was einfach direkt gut tut.
Ja, und vor allem der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Das ist wichtig, dass du nicht permanent angespannt bist, aber auch nicht permanent entspannt bist, weil dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann wird es auch ein bisschen fad, dann wird es auch ein bisschen langweilig.
Tatsächlich, ja. ist ganz spannend, habe ich die Woche mit einigen, in dem Fall waren es Herren gesprochen, die das Thema auch schon durchgehabt haben, die dann irgendwie nach drei Monaten, vier Monaten, fünf Monaten sich wieder irgendein Aufgabenfeld gesucht haben, weil es einfach zu fad worden ist. Also nur Berge oder nur Golfen oder nur am Gardasee sitzen ist dann irgendwie.
Günther Jauch hat das mal schön gesagt, als es um Ruhestand ging. Er sagt, ich will überhaupt nicht in den Ruhestand gehen und er will auch nicht um 13 Uhr schon sein erstes Weinchen trinken, hat er gesagt. Das war eine ganz starke Metapher, das möchte ich auch nicht. Also vielleicht hin und wieder mal um 13 Uhr ein Weinchen, aber nicht jeden Tag um 13 Uhr ein Weinchen. Man will ja auch was leisten, also man will ja auch gefordert werden, man will auch weiterhin wachsen. Also wann ist das menschliche Wachstum, das geistige Wachstum, ich hoffe, dass es nie abgeschlossen ist, zum Hashtag lebenslanges Lernen. Ne? Und da ist also jeden Tag um 13 Uhr ein Weinchen vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Ja,
wahrscheinlich, benebelt zumindest ein bisschen. Ist das was die so für die Zukunft da antreibt, dieses lebenslange Lernen, also jetzt auch beruflich, persönlich?
Ja, schon. Also ich schaue gern nach vorne. Ja, man hat schon natürlich auch Respekt vor der Zukunft, wenn man sich so ausmalt oder wieder so Monkey Minds dann kommen. Aber ich bin schon gespannt, was die Zukunft bringt. Ein guter Freund von mir, der Martin, der ist jetzt 75 Jahre, dem so ein bisschen, also auch so eine Art Mentor für mich, den kenne ich seit fast 30 Jahren jetzt. Und ich habe dem Martin mal einen Artikel zugeschickt von Spiegel Online, dass sich wahnsinnig viele junge Menschen die alte Zeit wieder zurückwünschen, weil sie Zukunftsangst haben. Dann habe ich dem Martin diesen Artikel geschrieben, habe ich geschickt und sage, Martin, hast du auch Zukunftsangst? Hat er geschrieben mit 75 Jahren, wir, Lisa und Martin, wir haben keine Zukunftsängste, wir schmieden Zukunftspläne. Dann dachte ich mir, Das merke ich mir jetzt einfach mal. Vielleicht brauche ich es irgendwann mal wieder. Wir haben keine Zukunftsangst. Wir schmieden Zukunftspläne.
Ist Mindset-Thema, gell? Ja. Weil du gerade um Zukunft sprichst, wie siehst denn du so die Zukunft? Führung, Kommunikation, Zusammenarbeit?
Positiv. Ja, ich sehe es wirklich positiv. Also zum Thema Führung kann ich nur sagen, in den Workshops, in den Seminaren sind Führungskräfte, egal ob die ganz Jungen oder die schon mehr Erfahrung haben, die Bock drauf haben, ein neues Leadership-Modell auszuprobieren oder zu sagen, okay, was war denn beim klassischen Leadership-Modell, beim klassischen Leadership, das ich als Führungskraft habe, was ist denn da gut? Das darf ich überleben, das nehmen wir mit und dann packen wir noch ein paar Erkenntnisse aus dem Positive Leadership drauf und machen unser eigenes Ding. Und insofern in den Unternehmen tut sich wahnsinnig viel momentan, auch Richtung Positive Leadership, weil es auch prominente Beispiele gibt. Also zum einen evidenzbasiert, also es gibt nachweislich positiven Impact in Unternehmen, die nach Positive Leadership geführt werden. Und es gibt einfach wahnsinnig viele Unternehmen, die sich jetzt auch mit diesem Thema auseinandersetzen. IKEA zum Beispiel. Selbst die Polizei Niedersachsen hat jetzt zum Thema Positive Leadership ganz, ganz viel Input sich geholt. T-Systems, also richtig große DM in Karlsruhe. Also wahnsinnig viele tolle Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, weil sie eben das neue Miteinander gestalten wollen. Insofern mache ich mir über die Zukunft jetzt keine allzu großen Sorgen.
Also du schmiedest da Pläne.
Ja.
Sehr gut. Paul, hast du Lust auf drei Fragen zum Schluss?
Ja.
Was würdest du gerne mehr im Leben haben?
Geduld. Geduld. Und zwar nicht im Sinne von aushalten, irgendwas aushalten, Situationen aushalten, sondern im Sinne von Vertrauen haben. Vertrauen haben darin, dass Menschen einfach ihre Zeit brauchen. Vertrauen zu haben, dass sich Projekte entwickeln dürfen, dass sie nicht von Anfang an perfekt sein müssen. Vertrauen in den Prozess als solches zu haben. Da bin ich wirklich nicht gut. Obwohl ich weiß, dass das Gras ja nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.
Genau, das hat mir letzte Woche der Freddy ja wieder gesagt.
Ja.
Ja. Wie möchtest du anderen Menschen in Erinnerung bleiben?
Mit anderen Worten, was steht auf meinem Grabstein?
Ja, der Baumpaul.
Das ist jetzt zu kurz gefasst, glaube ich. Auf alle Aber darf Fälle. Auch gerne mit drauf. Also, was ich mir wünschen würde, dass man über mich sagt, wenn man mich aufgrund dessen beurteilt, was ich gemacht habe, oder also was ich beruflich gemacht habe, dann wäre ich glücklich, wenn es heißen würde, er hat versucht, die Gesellschaft ein Stück weit zu verbessern. Oder ich komme aus dem Bayerischen Wald, wenn man es anders formulieren möchte, er hat sie zumindest nicht schlechter gemacht, die Gesellschaft. Also wenn ich einen positiven Deckungsbeitrag leisten konnte, egal ob es in der Moderation ist, ob man den Leuten Mut macht oder ob man den Führungskräften oder den Seminarteilnehmern Mut macht, ihnen Optionen zeigt, immer in einer erlaubenden, gewährenden Art, in einer freundlichen Art, in einer humanistischen Art oder einer humanen Art, dann finde ich, dann kann ich sagen, ja, okay, so möchte ich gesehen werden.
Also ich wünsche den Hörern, dass sie die mal kennenlernen, weil wir freuen uns immer wieder, wenn wir die sehen jetzt, oder hören. Es ist wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, ermunternd, weil das ja, aber es ist auf alle Fälle, kommt immer was sehr, sehr Positives rüber.
Das freut mich.
Also und tatsächlich nicht nur durch die Sprache, sondern auch, wenn man dich sieht und dadurch deine Ausstrahlung und sowas, das ist schön.
Das freut mich. Danke dir, Markus.
Ja, gerne. Deswegen sitzt du ja da. Und zu guter Letzt, was ist für dich ein erfülltes Leben?
Ein erfülltes Leben. Wenn es mir überwiegend gelungen ist, den Scheinwerfer auch auf das Positive, auf das Gelingende zu richten. Egal, was gerade los ist in der Welt. Wenn es mir gelingt, weitestgehend das machen zu dürfen, was ich gut kann, also wo ich weitestgehend in meinen Stärken sein durfte. Wenn ich gute, tragfähige Beziehungen habe, also wirklich Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Wenn ich weitestgehend was machen darf, was ich für sinnvoll erachte. Nicht alles macht Sinn, also doch, Steuer macht auch Sinn, aber muss halt gemacht werden. Aber du weißt, was ich meine. Also wenn man einen tieferen Sinn vielleicht entdecken kann bei dem, was man tut, dann fand ich es ein gutes Leben. Und wenn ich immer wieder Ziele habe, die ich auch erreichen kann und ich es mir erlauben kann, also selber gewähre, sozusagen selber erlaube, diese Ziele auch zu feiern, dann war es ein gutes Leben.
Die Ziele feiern ist wichtig.
Denkt daran an den Spitzensportler, der nichts sagen sollte nach dem gewonnenen Wettkampf. Die Siegerehrung lassen wir mal aus.
Oder du stehst auf der Siegerehrung und bist aber vom Gedanken schon wo ganz woanders.
Ja.
Also feiert eure Siege.
Unbedingt. Darf man nicht unterschätzen. Es gibt übrigens ein tolles Unternehmen. Darf ich Namen nennen hier?
Ja, klar.
Friedmanski in Linz ist eine Agentur. Und bei Friedmanski in Linz in Österreich, da haben sich die Mitarbeiter jetzt den Gong of Geil gewünscht.
Den Gong of Geil.
Wie ihr den nennt, die uns da zuhört oder zuschaut, sei euch, ihr könnt den Gong of Greatness, den Gong of noch irgendwas, aber Gong of Geil haben sich die Mitarbeiter gewünscht und funktioniert folgendermaßen. Also wenn jemand was zu feiern hat in der Agentur, dann nimmt er den Schlegel, haut auf den Gong, alle lassen sofort den Bleistift fallen, versammeln sich rund um den Gong und sind total gespannt, warum derjenige jetzt gegongt hat. Und der liefert dann auch. Und das können dann zum Beispiel, kann es ein neuer Kunde sein, den er gewonnen hat. Das kann eine aufwendige Bildretusche sein. Teilweise auch private Themen wie seit 5 Tagen kein Schädelweh mehr. Also kurz um die kleinen und großen persönlichen Erfolge, die halt im normalen Alltag untergehen würden, die werden da gefeiert. Also vielleicht ist ja der Gong of Geil zum Abschluss dieses wunderbaren Podcasts nochmal eine schöne kleine Inspiration für euch.
Auf alle Fälle. Also ich stelle es mir schon positiv gut vor.
Ja.
Ich habe ganz lustige Bilder im Kopf. Paul, ich danke dir wirklich sehr. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für die ganzen Impulse. Mir war es ein Fest. Danke dir.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, lieber Markus.
Vielen Dank.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.